Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um die Theologie der Einsetzungsworte. Was könnte denn wichtiger sein in unserem Glauben, als das zu reflektieren? Da geht es ja wirklich um etwas ganz Wesentliches, um die Gegenwart Christi unter den Gestalten von Brot und Wein, um die Einlösung seines Versprechens. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit, ans Ende der Welt. Klar ist er das in seinem Wort. Er ist es dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, aber nach katholischem Verständnis ganz besonders in den konsekrierten Gestalten von Brot und Wein. Da ist er berührbar, da ist er greifbar. Und das hat für uns etwas durchaus mit der Menschwertung zu tun. Denn die setzt sich gewissermaßen in seiner Gegenwart unter der Gestalt des Brotes und des Weines fort. Es gibt zwei Überlieferungsstränge, während nach Markus und Matthäus das Brotwort nur lautet, das ist mein Leib, heißt es bei Paulus, das ist mein Leib für euch. Lukas ergänzt sinngemäß, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Bei Lukas und Paulus folgt darauf sofort der Wiederholungsbefehl, tut dies zu meinem Gedächtnis, der bei Matthäus und Markus fehlt. Das Kelchwort lautet nach Markus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das ausgegossen wird für viele. Matthäus fügt noch hinzu, für viele zur Vergebung der Sünden. Nach Paulus hat Jesus demgegenüber gesagt, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lukas formuliert ähnlich, aber mit kleinen Unterschieden. Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es fehlt der zweite Wiederholungsbefehl. Wichtig sind aber zwei deutliche Unterschiede zwischen Paulus und Lukas einerseits und Markus und Matthäus andererseits. Bei Markus und Matthäus ist Blut Subjekt. Dies ist mein Blut. Während Paulus und Lukas sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Viele sehen darin eine Rücksicht auf den jüdischen Abscheu vor Blutgenuss. Das war ja strengstens verboten. Deshalb mussten auch die Tiere geschächtet werden, als das Blut ist aus ihnen ausgelaufen. Erst dann durfte man ein geschlachtetes Tier essen. Als direkter Inhalt des zu trinkenden wird also nicht das Blut, sondern der neue Bund angegeben. Damit sind wir schon beim zweiten Unterschied, während Markus und Matthäus einfach vom Bundesblut sprechen und damit auf den Bundesschluss am Sinai anspielen, Exodus 24,8, sprechen Paulus und Lukas vom neuen Bund und beziehen sich damit auf den Propheten Jeremia. Ein je unterschiedlicher alttestamentlicher Hintergrund erscheint somit. Des Weiteren sprechen Markus und Matthäus vom Vergießen des Blutes für viele und deuten damit auf Jesaja 53,12 hin, das vierte Gottesknechtslied. Während Lukas und Paulus für euch sagen und damit unmittelbar an die Jüngergemeinschaft denken lassen. Begreiflicherweise gibt es in der Exegese eine umfängliche Diskussion darüber, was nun die ursprünglichen Worte Jesu gewesen seien. Rudolf Pesch, einer der bekanntesten und größten Theologen, Bibelexegeten unserer Zeit, ist gestorben und gehörte der integrierten Gemeinde an. In Bad Tölz habe ich einmal mit ihm bis 1 Uhr über die Jungfrauengeburt mich unterhalten, gestritten, auseinandergesetzt. Aber ich habe ihn als sehr, sehr angenehmen Gesprächspartner in Erinnerung behalten. Rudolf Pesch hat gezeigt, dass sich dabei zunächst 46 Möglichkeiten ergeben, die sich durch Vertauschung der Einleitung noch verdoppeln ließen. Diese Bemühungen haben ihre Bedeutung, können aber nicht zu den Aufgaben dieses Buches gehören. Wir gehen davon aus, dass es die Überlieferung der Worte Jesu nicht ohne die Rezeption durch die wertende Kirche gibt, die sich streng zur Treue im Wesentlichen verpflichtet wusste, aber sich auch bewusst war, dass die Schwingungsbreite des Wortes Jesu mit ihren subtilen Anklängen an Worte der Schrift in Nuancen, Geltungen und Gestaltungen zuließ. So konnte man sowohl den Bundesschluss am Sinai, Exodus 24, wie auch den neuen Bund, Jeremia 31, in den Worten Jesu mithören und mehr das eine oder das andere akzentuieren, ohne damit dessen Worten untreu zu werden. Es wird damit kaum hörbar und doch unmissverständlich Gesetz und Propheten eingeholt. Damit sind wir schon zur Deutung der Herrenworte übergegangen. Die Einsetzungsberichte beginnen in allen vier Texten mit zwei Aussagen über das Tun Jesu, die für die Rezeption des Ganzen in der Kirche wesentliche Bedeutung gewonnen haben. Es wird uns gesagt, dass Jesus das Brot nahm, das Segens- und Dankgebet sprach und dann das Brot teilte. Also Segens- und Dankgebet. Und da geht es jetzt um die Originalworte im Griechischen und Hebräischen. Am Anfang steht die Eucharistia, das ist die Danksagung. Wir sagen ja heute auch, wir feiern Eucharistie. Kommt vom Griechischen Danksagung. Gebet, und zumal eucharistisches Beten, ist also zunächst einmal Danksagung für das, was Jesus für uns getan hat. Hierauf ruht der Schwerpunkt bei Paulus und Lukas. Oder es ist, wenn es Segensgebet ist, Eulogia bei Markus und Matthäus. Beide Begriffe verweisen auf die Beraka. Das kommt aus dem Jüdischen, das große Dank- und Segensgebet der jüdischen Überlieferung, das sowohl zum Passa-Ritual wie zu anderen Mahlzeiten gehört. Übrigens ist diese Beraka, dieses Segensgebet, zumindest Teile davon, bei der Bereitung der eucharistischen Gaben in das Hochgebet der Heiligen Messe aufgenommen worden. Der Priester betet meistens leise: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, der Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor den Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Im Wesentlichen sind diese Worte, die ich jetzt gesprochen habe, aus der jüdischen Beraka. Das heißt, man hat, wenn man sich zu Tisch gesetzt hat, ein Lob, ein Preis, ein Dankgebet gesprochen, das ich jetzt eben Ihnen genannt habe, über Brot und über Wein. Man isst nicht ohne Gott für die Gabe zu danken, die er schenkt, für das Brot, das er aus der Erde hervorgehen lässt, wie für die Frucht des Weinstocks. Die beiden verschiedenen Wörter, die Markus Matthäus einerseits und Lukas Paulus andererseits verwenden, deuten auf die beiden Richtungen an, die diesem Gebet innewohnen. Es ist Dank und Lobpreisung für die Gabe Gottes. Dieser Lobpreis kehrt aber als Segen auf die Gabe zurück, wie es in 1 Timotheus 4 folgende heißt: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank, Eucharistia, genossen wird. Es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch das Gebet. Zitat Ende. Jesus hat beim letzten Abendmahl, wie schon bei der Brotvermehrung, diese Überlieferung aufgenommen. Wenn Sie die Brotvermehrungsworte betrachten, heißt es immer wieder: Er nahm das Brot, sprach den Lobpreis, brach es, reichte es seinen Jüngern. Die Einsetzungsworte gehören in diesen Gebetskontext hinein. In ihnen wird Dank zu Segen und zu Verwandlung. Die Kirche hat von ihren frühesten Anfängen an die Wandlungsworte nicht einfach als eine Art von quasi magischem Befehl aufgefasst, sondern als Teil des Betens im Mitbeten mit Jesus, als zentralen Teil des dankenden Lobpreises, durch den uns die irdische Gabe von Gott her neu geschenkt wird, als Jesu Leib und Blut, als Selbstschenkung Gottes in der sich öffnenden Liebe seines Sohnes. Der große Theologe Louis Bouyer hat die Entwicklung der eucharistischen Eucharistia, des Hochgebets, aus der jüdischen Beraka nachzuzeichnen versucht. So wird verständlich, dass Eucharistie zum Namen für das ganze von Jesus geschenkte, neue gottesdienstliche Geschehen wurde. Darauf wird der Papst dann noch ausführlich zurückkommen. Darf Ihnen den Segen spenden. Es segne Sie, heile Sie, erfülle Sie mit Licht und Gegenwart der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.